Radio Prag Nachrichten.
Vizepremier John erklärt Rücktritt. Tschechisches Kabinett stimmt im Verkauf des Palais Lobkowitz an Deutschland zu. Eishockey-WM Viertelfinale. Tschechien besiegt USA mit 4:0. Der Vizepremier und Vorsitzende der Partei der öffentlichen Angelegenheiten Radek John will die Regierung verlassen. Er bestätigte seinen Rücktritt auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Gleichzeitig betonte er, seine Partei bestehe auf einer Umbildung der Regierung und verlange eine sofortige Verhandlung der Koalitionsspitzen. Zur Begründung seines Schrittes gab John an, keine ausreichende Unterstützung zu spüren für den Kampf gegen Korruption, mit dem er beauftragt wurde. In den vergangenen Tagen ist er mit Regierungschef Petr Nečas zu keiner Einigung gekommen, was die Zusammensetzung des Antikorruptionsteams betrifft. Die VV-Partei kritisiert zudem, dass die Koalitionspartner mit ihr die geplanten Reformen nicht ausreichend diskutieren würden. Präsident Václav Klaus hat den scheidenden Minister Radek John auf der Prager Burg empfangen. Kurz vor dem Treffen bezeichnete Klaus die Regierung als eine zerbrechliche Vereinigung. Wenn ein Stein herausfalle, sei es beunruhigend, sagte Klaus. Die Koalitionsspitzen haben sich am Mittwoch geeinigt, regelmäßige Koalitionsgespräche jede Woche nach der Kabinettssitzung zu veranstalten. In der kommenden Woche sollen unter anderem die Gesundheitsreform, der antikommunistische Widerstand und Garantien für den Kampf gegen Korruption besprochen werden. Auf dem Treffen am Mittwoch hat Vizepremier Radek John seine Koalitionskollegen mit den Gründen für seinen Rücktritt bekannt gemacht. Das Abgeordnetenhaus hat die sogenannte kleine Rentenreform gebilligt. In der Reform berücksichtigt ist ein Urteil des Verfassungsgerichts, demzufolge die Rentenberechnung zugunsten der Bürger mit höheren Einkommen geändert wird. Das Gesetz enthält auch eine schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters. Die Novelle wird nun im Senat behandelt, indem die Opposition über die Mehrheit der Sitze verfügt. Im Abgeordnetenhaus hat sie erfolglos versucht, die Novelle abzuschmettern. Die tschechische Regierung hat einem möglichen Immobilientausch mit Deutschland bei den Botschaftsgebäuden zugestimmt. Der Tausch könnte Tschechien umgerechnet über 10 Millionen Euro Zusatzeinkünfte bescheren, schätzte die Presseagentur ČTK. Deutschland möchte sein Botschaftsgebäude in Prag, das Palais Lobkowitz, erwerben und hat im Tausch ein Grundstück im Botschaftsviertel in Berlin angeboten. Zusammen mit dem Palais Lobkowitz würde Tschechien auch Gebäude der ehemaligen tschechoslowakischen Botschaft in Bonn, einen Wohnkomplex in Berlin und seine stark renovierungsbedürftige Botschaft in der Wilhelmstraße in Berlin verkaufen. Die Bundesrepublik möchte das Barock-Palais Lobkowitz vor allem seiner historischen Bedeutung wegen kaufen. Im Herbst 1989 hatte der damalige Außenminister Genscher vom Balkon des Gebäudes verkündet, dass die Flüchtlinge aus der DDR frei in den Westen ausreisen können. Das Palais auf der Prager Kleinseite würde auch nach dem Verkauf den Status eines Kulturdenkmals nicht verlieren. Deutschland müsste sich auch verpflichten, das Gebäude weiterhin ausschließlich als Sitz seiner Botschaft zu nutzen. Mehr als 40 Konzerte sowie 7 Opernvorstellungen werden die internationalen Musikfestspiele Prager Frühling anbieten, die am Donnerstagabend im Prager Repräsentationshaus eröffnet werden. Das Eröffnungskonzert gilt traditionell dem Zyklus symphonischer Dichtungen Mein Vaterland von Bedřich Smetana. Gespielt wird er in diesem Jahr vom Symphonieorchester des Prager Konservatoriums unter der Leitung von Jiří Bělohlávek. Mit dieser Wahl der Interpreten haben Organisatoren des 200. Jubiläums des Konservatoriums gedacht. Eishockey-Ikone Jaromír Jágr hat Tschechien ins WM-Halbfinale geschossen. Mit einem Hattrick trug der Superstar am Mittwoch in Bratislava maßgeblich zum 4:0-Erfolg über die USA bei. Damit blieb der Titelverteidiger auch im 7. Turnierspiel ungeschlagen und untermauerte seine erneuten Ambitionen auf den WM-Pokal. Die Tschechen treffen in der Vorschlussrunde am Freitag auf den Sieger der Partie Deutschland gegen Schweden. Das Wetter. Auch am Donnerstag ist es in Tschechien schön. Der Himmel ist heiter bis wolkenlos. Während des Tages nehmen vor allem im westlichen Landesteil die Wolken zu und es ist vereinzelt mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 22 bis 26 Grad Celsius. Das waren die Nachrichten von Radio Prag mit Markéta Kachlíková.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks eingeschaltet und das ist heute unser Programm. Milliardenschulden. Die Lotteriegesellschaft Saska steckt im Insolvenzverfahren. Nun soll das Unternehmen auch noch die Lizenz für die Zahlenlotterie verlieren. Millionenpublikum. Die Filmwelt trifft sich in Cannes und auch das tschechische Kino ist gleich sechsfach vertreten. Soweit unsere Themen im Tagesecho. Danach geht es um den Euro-Rettungsschirm und Tschechien. Ist das Land fein raus, weil es seine eigene Währung hat? Wie ist die Prager Finanzpolitik zu bewerten? Auf diese und weitere Fragen hat der ehemalige sächsische Ministerpräsident Milbrat gegenüber Radio Prag geantwortet. Das Interview mit ihm hören Sie in unserem Wirtschaftsmagazin in etwa einer Viertelstunde. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Seit rund zwei Monaten ist bekannt, dass die älteste Lotteriegesellschaft in Tschechien, das Unternehmen Saska, einem Jackpot-Gewinner in der Lotterie Sportka, das ist 6 aus 49, den seit Januar fälligen Gewinn noch nicht ausgezahlt hat. Dem Unternehmen droht daher jetzt der Lizenzentzug für die Zahlenlotterie. Was das zur Folge haben könnte, dazu mehr von Lothar Martin.
Wir haben heute entschieden, die Genehmigung für die Zahlenlotterie der Gesellschaft Saska vorübergehend auszusetzen. Der Grund dafür ist die bisherige Nichtauszahlung einiger Gewinne. Begründete der Sprecher des Finanzministeriums in Prag, Ondřej Jakob, die Maßnahme seines Ressortchefs. Jan Tuna, der Sprecher von Saska, hielt dem entgegen: Der Grund für diese Entscheidung ist ein noch nicht ausgezahlter Gewinn, den Saska begleichen wird. Die Entscheidung ermöglicht unserem Unternehmen jedoch auch weiterhin, seine Tätigkeit in vollem Umfang fortzusetzen. Der von Tuna angesprochene einzige Gewinn, der noch nicht ausgezahlt wurde, ist indes kein anderer als der im Januar geknackte Jackpot, für den umgerechnet knapp 4,3 Millionen Euro auszuschütten sind. Kein Pappenstiel also, sondern eine Geldmenge, über deren Verbleib sich jetzt auch viele Lottospieler so ihre Gedanken machen. Den Spekulationen der Medien zufolge sei der Umsatz von Saska im Jahresvergleich bereits auf ein Fünftel geschrumpft. Dies sei ganz gewiss ein Absturz und sie würde jetzt kein Lotto bei Saska spielen, rät selbst die Betreiberin einer Lottoannahmestelle. Und auch der Sprecher des Finanzministeriums mahnt: Den Lottospielern kann ich nur empfehlen, dass sie vorsichtig sind und die Entwicklung bei Saska verfolgen. Diese Entwicklung ist jedoch alles andere als positiv. Die Lotteriegesellschaft ist seit Ende März in Insolvenz und sieht sich einem Schuldenberg von umgerechnet 1,7 Milliarden Euro gegenüber. Bis zum finalen Meldetag am Dienstag hatten 2075 Gläubiger ihre finanziellen Forderungen an Saska beim Prager Stadtgericht registrieren lassen. Von Saska-Chef Aleš Husák ist jedoch weit und breit nichts zu sehen und zu hören. Mehrere Gläubiger sind daher sehr besorgt.
Husák
und seine Führung liquidieren das Lottounternehmen Saska, anstatt es zu retten. Denn wie anders ist es zu erklären, dass unseren Informationen nach in der vergangenen Woche auf den Konten von Saska noch so viel Geld war, um Gewinne auszuzahlen? Sagt der Gläubiger Dan Plovajko. Die Gläubiger hoffen indes, dass Saska das lukrative Lottogeschäft nicht gänzlich aus den Händen gibt und sich gegen die Entscheidung des Finanzministeriums stellt. Wir hoffen ganz fest, dass Saska das einzig Richtige macht und gegen die Entscheidung des Ministeriums Berufung einlegt, hofft der Vorsitzende des Gläubigerausschusses, Josef Nowotny. Das muss binnen 15 Tagen geschehen und ist auch zwingend notwendig. Kein Geheimnis ist nämlich, dass die Konkurrenz schon längst in den Startlöchern steckt, um bei einem möglichen Lizenzentzug von Saska dann selbst die großen Gewinne zu machen. So will die Investmentgruppe Penta, die Inhaber des Lottounternehmens Fortuna ist, schon im Juni auf eine eigene Zahlenlotterie auf den Markt bringen. Das aber würde die Vorhaben der Gläubiger torpedieren. Sie wollen bei der Sitzung ihres Ausschusses am 26. Mai auch einen Plan für die Zukunft von Saska vereinbaren.
Viel Risiko im Spiel. Lothar Martin berichtete über die finanziellen Schwierigkeiten der Lotteriegesellschaft Saska. Wir kommen zu einem deutlich hoffnungsvolleren und angenehmeren Thema. Denn der rote Teppich ist bereits unter der warmen Sonne Südfrankreichs ausgerollt. Die Filmwelt pilgert wieder zum größten europäischen Ereignis der Branche nach Cannes. Und auch beim diesjährigen Festival ist Tschechien mit von der Partie. Christian Rühmkorff sprach mit Jana Černík vom Tschechischen Filmzentrum über die wichtigsten Beiträge.
Jana Černík, Sie vertreten mit dem Tschechischen Filmzentrum die tschechische Kinematografie auf dem wichtigsten und bekanntesten internationalen Festival in Europa, das jetzt anläuft, und zwar in Cannes. Tschechien ist ein kleines Land, aber was den Film und seine Tradition und Qualität betrifft, spielt es doch eigentlich in einer etwas höheren Liga. Es sind zwei interessante Streifen, die im offiziellen Programm auf dem Filmfestival in Cannes antreten. Was sind das für Filme?
Ja, in diesem Jahr sind wir sehr glücklich, dass wir quasi zweieinhalb Filme im offiziellen Programm laufen haben. Halb sage ich deswegen, weil der zweite eine französisch-tschechische Koproduktion ist mit dem Titel Beloved, Le Bien-Aimé. Er wird das Festival beenden am Sonntag. Und der andere Film ist in der Sektion der Cinefondation. Das ist die Reihe, wo Filme von Filmhochschulen ausgesucht werden. Der hat den Titel Cagey Tigers, des slowakischen Filmstudenten, der an der FAMU studiert, Aramisova.
Das ist ein Pseudonym, richtig?
Genau.
Mhm. Worum geht es bei diesem Film, ganz kurz?
Es ist offensichtlich, dass Aramisova bei Vera Chytilova gelernt hat. Der Film ist sehr angelehnt an den Film von Chytilova, Tausendschönchen. Es ist so eine Art Dreierbeziehung. Es sind auch wieder zwei Frauen, die dort auftauchen. Und man streift so ein bisschen so eine Liebesgeschichte, die aber nicht wirklich ausgesprochen oder gezeigt wird. Also es ist sehr im Stil der neuen Welle der 60er Jahre.
Und das Ganze auf 23 Minuten, wenn ich das richtig gelesen habe.
Genau.
Nicht weniger wichtig als das offizielle Programm in Cannes ist der sogenannte Marché du Film, der Filmmarkt, auf dem sich Tschechien mit einem eigenen Pavillon präsentiert. Und auch da können Sie eigentlich mit großen Namen aufwarten, oder?
Ja, das kann man nur sagen. Insgesamt 5 Filme werden als Marktvorführung auf dem Marché du Film dieses Jahr laufen. Darunter das Debüt von Václav Havel, Odcházení oder Leaving auf Englisch. Oder auch der noch nicht in den Kinos gestartete und lang erwartete historische Großfilm Lidice in der Regie von Petr Nikolajew. Dann laufen noch Osunesa Dopisu, 80 Letters, der auch in Berlin seine internationale Premiere im Forum hatte, sowie Nikki's Family, Nikki Horojina und Zigeuner, der neue Film von Martin Schulik.
Es gibt also genügend Möglichkeiten, dem tschechischen Film in Cannes die Daumen zu drücken. Jana Černík vom Tschechischen Filmzentrum, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Von der französischen Riviera nun wieder ins kühle Prager Studio. Sie haben weiterhin Radio Prag eingeschaltet, das Auslandsprogramm des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Die Štiržina Gespräche werden jedes Jahr im Mai gemeinsam von der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer veranstaltet. Die Gespräche auf einem Schloss in der Nähe von Prag sind ein hochkarätig besetztes Wirtschaftsforum. Die Themen betreffen die europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik, und zwar aus deutsch-tschechischer Sicht. Bei der 13. Auflage des Forums am Dienstag standen die Probleme der Eurozone im Mittelpunkt, also der breite Rettungsschirm für Griechenland, Irland und Portugal. Einer der beiden Hauptredner zu diesem Thema war der ehemalige Ministerpräsident des Freistaates Sachsen und Mitglied des Sächsischen Landtags, Georg Milbrat. Lothar Martin nutzte die Gelegenheit zu einem Exklusivgespräch für Radio Prag. Was der promovierte Wirtschaftsprofessor zu sagen hatte, das hören Sie nun in unserem Wirtschaftsmagazin.
Wirtschaftsmagazin.
Herr Mildred, eine kurze Einschätzung, eine kurze Frage dazu. Sie haben ja referiert darüber, wie es zu dieser finanziellen Schieflage des Euro gekommen ist, zu diesem Dilemma, in das der Euro gerutscht ist. Wenn Sie das mit ganz kurzen Worten nochmal zusammenfassen könnten, warum ist der Euro in der jetzigen Situation, was sind die Knackpunkte, wie ist es dazu gekommen?
Der Euro hat Ländern in der Peripherie erlaubt, unkontrolliert Kredite aufzunehmen. Das gilt sowohl für den Staat als auch für die Privaten. Dieses Geld ist nicht im Wesentlichen dafür verantwortlich, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, also in Investitionen oder dass Ausländer direkt Fabriken dort gebaut haben, sondern sind im Wesentlichen in den Konsum gelaufen, hat die Löhne nach oben gebracht, die Sozialleistungen. Und jetzt sind diese Länder nicht in der Lage, ohne weiteres Zuführung von fremdem Kapital zu überleben. Nun sind aber die Investoren nicht mehr bereit, diesen Ländern Geld zu geben, weil sie fürchten, das Geld nicht mehr zurückzubekommen. Und deswegen wird es im Augenblick vom europäischen Steuerzahler auf die eine oder andere Art und Weise vorgestreckt. Das ist aber keine Lösung. Wir brauchen eine Lösung der wirtschaftlichen Situation in diesen Ländern. Und das heißt zweierlei, sie müssen restrukturiert werden, sie müssen wettbewerbsfähig werden. Und das Zweite ist, es muss das gelten, was immer gilt. Man kann auf Dauer nur das ausgeben, was man einnimmt. Und diese Maßnahmen sind bisher noch nicht durchgesetzt worden, sondern man gibt im Augenblick nur Geld. Kauft Zeit, hat aber noch keine Lösung. Das ist das Problem.
Sie waren ja Langkirche, Ministerpräsident in Sachsen und Sie können die Tschechische Republik relativ gut einschätzen durch die politischen, durch die wirtschaftlichen Kontakte. Und deshalb meine Frage, wir haben ja heute festgestellt, wer die Fallspieler sind oder waren, die dazu geführt haben, dass der Euro so in diese Schieflage gekommen ist. Wer denn die Tschechische Republik, wenn sie schon eher hätte der EU beitreten können, ein prädestinierter Spieler gewesen für die Eurozone? Wie würden Sie sagen, wie würden sich die Tschechische Republik dahin einreihen?
Die ökonomischen Entwicklungen in Deutschland auf der einen Seite und Tschechien nach der Wende 1990 sind durchaus ähnlich. Das heißt, es gibt eben diese grundsätzlichen Unterschiede in Entwicklungen wie zwischen dem europäischen Kernraum, dem Euro-Kernraum und der Peripherie nicht. Deswegen ist es für die Tschechische Republik und dasselbe dürfte auch für Polen gelten und die baltischen Länder sehr viel einfacher, darauf die Kriterien zu erfüllen. Es gibt auch in diesen Ländern möglicherweise auch als Erfahrung aus der kommunistischen Zeit eine Stabilitätskultur. Man ist bereit, auch für Stabilität Opfer zu bringen. Und damit ist natürlich die Voraussetzung für eine Währungsunion geschaffen, nämlich, dass man Disziplin hält, dass sich alle Beteiligten diszipliniert verhalten und gleichmäßig verhalten. Diese Situation ist in der Peripherie nicht gegeben. Und ich sehe auch nicht, dass sie automatisch bei weiteren zu Eintritten in die Europäische Union oder in den Euro gegeben wird. Irgendwann wird sich auch die Frage stellen, wie ist das eigentlich mit Rumänien, wie ist das mit Bulgarien, wie ist das mit Albanien, wie ist das mit Serbien? Und allein schon diese Aufzählung zeigt, dass es sehr viel einfacher ist, eine Europäische Union zu bauen als eine Europäische Währungsunion. Dort müssen die Kriterien sehr viel genauer beobachtet werden, weil man sehr viel stärker voneinander abhängig ist. Und deswegen ist die Frage, die sich die Tschechen oder die tschechische Regierung stellen können, sind wir bereit, uns an die Spielregeln zu halten? Sind wir in der Lage, auch die Spielregeln zu beachten? Dann werden sie auch beitreten. Allerdings werden dann die Tschechen genauso wie die Deutschen oder die Österreicher oder die Finnen oder die Niederländer dann auch Wert darauf legen, dass die anderen, nämlich die Südeuropäer, sich derselben Disziplin unterwerfen, denn sonst ist das hier eine Einbahnstraße. Und diese Diskussion, die führen wir im Augenblick im Euroraum und ich vermute, dass die tschechische Bevölkerung und die tschechische Regierung sehr genau beobachtet, zu welchem Resultat das führt. Sie sind ja noch nicht Mitglied und können sagen, warten wir doch mal ab, wie sich die Dinge entwickelt. In ein oder zwei Jahren sieht man weiter. Ich befürchte, dass wir noch nicht am Ende der Probleme der Schulden, denn es ist nicht eine Krise des Euro, sondern der Schulden einiger Länder und einiger Privaten im Euro, dass wir noch nicht am Ende dieser Krise sind.
Sie haben ja heute die Diskussion bei dem Forum hier verfolgen können, dass bei den Tschechen die Diskussion entbrannt ist, sollen wir zu dem Euro dazukommen, das heißt vor allen Dingen auch Hilfe zu dem Euro-Pakt leisten, oder sollen wir weiter abwarten, sollen wir unsere Igelstellung aufgeben oder nicht? Wozu würden Sie der Tschechischen Republik raten?
Also es gibt im Augenblick keinen unmittelbaren Druck für die tschechische Regierung, das nun überstürzt zu machen. Es gibt natürlich von Seiten der international verflochtenen Wirtschaft eine gewisse Erwartung, weil natürlich Euroraum heißt Wechselkursstabilität oder beziehungsweise das Wechselkursrisiko fällt weg, was ein Vorteil ist. Das Zweite ist, was die Leute nicht wissen, die Regierung, die nationalen Regierungen begeben sich eines Teils ihrer politischen Möglichkeiten. Und die Tschechen müssen sehen, ich glaube, dass sie das können, dass sie mit dem Rest an politischen Arsenal, an Waffen, die sie haben, in der Lage sind, ihre Wirtschaft zu kontrollieren. Das Dritte ist, die Tschechen werden natürlich aufgrund ihrer Interessenlage ein Verbündeter derjenigen Länder, die im Euro schon sind, sein, die für Stabilität sind. Insoweit kann Deutschland sich durchaus wünschen, sagen, willkommen im Club, wir brauchen noch ein paar Gleichgesinnte. Auf der anderen Seite heißt natürlich auch willkommen im Club, dass möglicherweise dann auch ein bisschen mehr gezahlt werden muss. Das muss die tschechische Regierung und die tschechische Bevölkerung selber für sich entscheiden. Aber ohne Geld zahlen wird es auch nicht gehen.
Willkommen in dem alten Club oder in einem Club, den Sie schon ein bisschen angesprochen haben, wenn es ein, zwei Jahre es zu den Wahlen kommt, dass sich vielleicht doch ein neuer Euro-Club...
Also ich hoffe, dass innerhalb des Clubs die Clubsatzung geändert wird und dass man sehr viel strenger auf die Einhaltung der Regeln achten wird. Man hat die erste Maßnahme jetzt gemacht, die reichen meistens auch nicht aus. Man wird sehen, dass also in den nächsten Jahren nachgebessert werden muss. Und dann wird sich auch in dem Euroclub, dem bisherigen Euroclub, entscheiden, ob die bisherigen Mitglieder wirklich bereit sind, sich an die Regeln auf Dauer zu halten. Ob sie in der Lage sind, die entsprechenden Reformen, meinetwegen in Griechenland oder in Portugal, durchzuführen. Reformen, die ja unsere Nachbarn, Sachsen ist ja, war ja in einer ähnlichen Situation, nach 1990 schmerzhaft machen mussten. Aber diese Erfahrung haben diese Länder nicht. Und deswegen haben die eben die alten Zöpfe noch nicht abgeschnitten. Wir mussten sie abschneiden, sonst wären wir nicht wettbewerbsfähig geworden. Das fehlt noch in einem Teil der Westeuropäer. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Europa funktionieren wird, wenn für die alten Mitglieder, die alten westeuropäischen Mitglieder, andere Regeln gelten als für die neuen Mitglieder, die also durch die Osterweiterung hinzugekommen ist. Das wird auf Dauer nicht gehen, dass man mit zweierlei Maß misst.
Der Landtagsabgeordnete und ehemalige Ministerpräsident von Sachsen, Georg Milbrat, im Gespräch für Radio Prag. In unserem Wirtschaftsmagazin in zwei Wochen machen wir Sie dann mit den Meinungen von tschechischen Finanzexperten zur Eurokrise vertraut. Das war es für diesmal mit Berichten aus und über Tschechien. Falls Sie nicht ohnehin schon dort sind, dann schauen Sie doch auf unsere Webseite. Unter www.radio.cz finden Sie unter anderem regelmäßig aktualisierte Nachrichten sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat Sie Till Janzer. Auf Wiederhören und Naslyšenou.